Wissenschaftsgespräche. Willkommen zu einer neuen Folge der Napfgespräche. Natürlich mit Joe und Sabine. Hallo Sabine.
Moin.
Moin. Jeder, der barft, der kennt das. Du erzählst irgendwo, dass du roh fütterst und innerhalb von 2 Minuten hast du Empfehlung für 10 Pulver, 3 Öle und dergleichen auf dem Zettel, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen, noch viel mehr. Da muss unbedingt Gründippmuschelpulver dazu. Bitte nimm dieses Öl, das hat meinem Hund, dem Eddie, du weißt, unglaublich gut getan. Und Mineralpulver brauchst du auch.
Du hast ja gar keinen Hund, der Eddie heißt.
Nee, aber so hörst du das.
Ach so, okay. Ja, genau. Und dazu dann noch hier irgendwo noch so ein Kräuterzeug, ne? Weil Kräuter sind natürlich super gut. Logisch, dass ja alles von der Natur kommt. Nur zu viel Kräuter kann auch schädlich sein, ne? Also kann auch giftig werden. Ja, also absolut. Von denen dann so keiner so richtig weiß, wofür das eigentlich gut sein soll, ne? Ja, und genau das klären wir heute mal. Braucht ein Hund das wirklich oder reicht eine gut geplante Barfration? Und man ergänzt nur da, wo tatsächlich etwas fehlt? Ausrufezeichen.
Ja, jetzt mal ganz wichtig, eins vorab, damit das auch überhaupt keiner falsch versteht. Wir sind überhaupt nicht gegen Nahrungsergänzung, ganz im Gegenteil. Ne? Es gibt Situationen, da sind sie absolut notwendig. Aber es geht halt um das Wie und Warum. Wir machen das in 3 Schritten, Joe. Was liefert eine gute Ration schon?
Okay, ja.
Wann ist Ergänzung sinnvoll?
Aha.
Und dann, wann sind sie schlicht überflüssig?
Genau. Zum Thema Nahrungsergänzung ist ja wichtig. Ne? Canina ist ja mit einer unserer Sponsoren, wäre ja dann total überflüssig, Canina zu nennen. Nein, aber die machen natürlich auch einen hervorragenden Job mit ihren Nahrungsergänzungen und die sind dann auch wirklich sehr sinnvoll. Nur, wann ist was sinnvoll? Das ist ja das. Ne? Und genau das ist der Leitgedanke, der jetzt mal durch die ganze Folge gehen soll. Ja, erstmal muss die Basis stimmen. Ja, und dann wird gezielt ergänzt. Nicht umgekehrt, nach dem Motto, viel hilft viel. Weil aber um die Basis zu kennen, muss ich ja erstmal wissen, was ist denn überhaupt die Basis? Und Basis ist ja, was braucht eigentlich mein Hund wirklich an Nährstoffen? Wo bekomme ich die Informationen her?
Das heißt, so viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Genau. Fangen wir doch bei der Basis an, was wir gerade gesagt haben. Was steckt eigentlich in einer gut berechneten Ration schon drin, ohne ein einziges Pulver? Denn die Wölfe damals hatten ja auch keine Pulver, oder?
Spannende Frage, Joe. Nämlich erstaunlich viel. Nämlich Energie, hochwertiges Protein, essentielle Aminosäuren, Fett und Fettsäuren. Dazu kommen natürlich noch Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Also das komplette Fundament. Aber nur unter einer Bedingung, wenn die Ration wirklich durchdacht zusammengestellt ist. Und, hallo, da liegt der Hund oft begraben, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, also ist rohes Fleisch kein halbes Futter, was man vollständigen muss, oder?
Nee, aber eben nur, wenn die Ration, wie schon gesagt, wirklich durchdacht ist. Lass uns das einfach durchgehen, was stimmen muss. Ja, ich fange mal vorne an. Erstens die abwechslungsreichen Fleischsorten, ne, verschiedene Aminosäurenmuster und Mikronährstoffe. Ich habe das mit Knolle immer so gemacht, dass ich einen Fisch gefüttert habe, ein helles Fleisch und dunkles Fleisch. Ja, und Abwechslung ist hier keine Deko, sondern definitiv die Bedarfsdeckung. Zweitens, Innereien als Vitaminfabrik. Ne, Leber liefert Vitamin A und Kupfer, Niere bringt Selen mit, Milz Eisen. Aber alles wirklich dosiert, Leber nur in kleinen Mengen, denn sonst hast du ganz schnell einen Vitamin A-Überschuss. Und drittens, Calcium.
Also der Dauerbrenner, Knochen oder Ersatz?
Ja, Knochen bringen Calcium und Phosphor gleich im richtigen Verhältnis mit. Da liegt nämlich häufig der Hase im Pfeffer. Wer keine Knochen füttert, muss das Calcium ersetzen. Ja, zum Beispiel über Knochenmehl, Eierschalenmehl oder Algenkalk. Ohne Knochen und ohne Ersatz fehlt Calcium komplett. Und das ist einer der häufigsten und gefährlichsten Fehler, gerade auch bei jungen Hunden und Katzen.
Aber jetzt kommt noch eins, von wegen Fehler und so weiter. Ne? Fette. Ja, es wird ja immer wieder geguckt, wenn du schon barfst, dann achte bitte darauf, dass du auch mageres Fleisch nimmst. Ne? Es sollte nicht zu viel Fettanteil dran sein. Da ist es ja nicht so gut.
Genau, da klopfen sich die Frauen dann auf ihre Bäuche oder die Männer zum Teil.
Nicht nur die Frauen, ja, ich wollte gerade sagen.
Ja, Joe. Also, Fett ist einfach der wichtigste Energielieferant und vor allen Dingen auch Träger der fettlöslichen Vitamine. Aber Muskelfleisch liefert praktisch niemals genug Omega-3, also EPA und DHA. Landtiere aus konventioneller Haltung haben ein Verhältnis zugunsten von Omega-6.
Genau, das ist das Problem überhaupt. Ne? Wenn du zu viel Fleisch fütterst, hast du halt einen Überschuss von Omega-6. Bei uns Menschen ist das genau das Gleiche. Es wird zu Omega-6-haltig gegessen, genau. Und das Omega-3 fehlt. Das ist etwas, was dann immer wieder natürlich dementsprechend supplementiert werden muss. Und das sollte man aber einfach nicht so nach dem Motto so, ja, mal machen wir jetzt mal einen Schuss Omega-3 rein, sondern wirklich gucken, okay, was nehme ich denn da? Und einfach nur so ein hochwertiges Lachsöl ist da nicht die Antwort. Ja, weil das Lachsöl selber, dazu haben wir auch schon mal eine Sendung gemacht, ja, ist etwas, was nicht unbedingt immer den höchsten Omega-3-Gehalt hat. Da gibt es ganz andere Supplementierungen, die nicht chemisch sind, aber einen wesentlich höheren Omega-3-Komplex haben. Und dann solltest du darauf achten, dass du so irgendwas so um die 1000, 1500 Milligramm am Tag schon deinem Hund zur Verfügung stellst. Ja, also das ist schon nicht ohne.
Und du selbst solltest es auch essen. Und ja, Omega-3 ist der eine Nährstoff, den eine reine Fleischration fast nie ausreichend liefert. Also, echte Lücke will ich auch nochmal unterstreichen.
Genau. Und dann bleibt noch Jod und Vitamin D. Ist ja auch so eine Sache. Wie kriege ich das denn ausreichend da rein? Woher weiß ich denn, dass da genügend Jod und Vitamin D drin ist in dem, was ich da gerade in den Napf reinknall?
Eigentlich gar nicht. Ne? Das sind beides klassische Schwachstellen. Jod ist nämlich im Fleisch kaum enthalten und muss fast immer über Seealge rein. In kleinen, genau dosierten Mengen. Ja, das kann leicht in die Hose gehen. Und Vitamin D kann der Hund über die Haut, anders als wir, tatsächlich kaum bilden. Der ist aufs Futter angewiesen und je nach Ration wird es knapp.
Du sagst klassische Schwachstelle, Jod im Fleisch, ja, also wenig, ja, wenig. Was ist denn wenig? Woher soll ich das denn bitte schön wissen? Wo bekomme ich das denn her? Machen wir mal gerade so einen Sidekick, ja. Wer genau wissen will, wie viel ich denn meinem Hund füttern muss, wie ist denn überhaupt der Bedarf, was muss ich denn alles mitgeben, der gucke bitte auf die Seite von FEDIAF, FEDIAF.de. Da gibt es die Möglichkeit, dass man sich das auch runterladen kann und dann könnt ihr sehen, wie viel braucht denn ein Hund, in welcher Gewichtsklasse, mit allem drum und dran, tatsächlich was. Und dann muss ich das dementsprechend auch gucken, was steht denn auf meinem Produkt drauf? Beim BARF ist das natürlich auch etwas, wo der Hersteller garantieren muss, dass er draufschreibt, wie sind die Nährwertzusammensetzungen. Und wenn dann da was fehlt, ja, dass ich nicht sehen kann, okay, wie viele Vitamine sind da drin und dergleichen, dann muss ich halt nachfragen. Definitiv, da komme ich nicht drum rum.
Genau, und fürs BARFen gibt es eigentlich auch in allen guten BARF-Büchern oder Erklärungen, die abgegeben werden, gibt es dann tatsächlich auch Tabellen, weil sich das ja auch nach der Fütterungsmenge rechnet.
Genau, so ganz, wer da sogar so echt Probleme mit hat, der kann dann natürlich sagen, okay, jetzt möchte ich mich gerne auf etwas verlassen, wo eine professionelle Zusammenstellung stattgefunden hat. Das wäre jetzt zum Beispiel das BARFAS Best von Canina. Ja, da ist alles drin, was ein Hund, je nachdem, ein adulter Hund oder auch ein Welpe, da gibt es verschiedene Bausteine, dann tatsächlich benötigt und in welcher Menge. Aber immer trotzdem bei der FEDIAF eben gucken, was braucht denn eigentlich mein Hund? Und wer dann noch ein bisschen drüber hinausgeht, muss natürlich auch sagen, okay, ist bedarfabhängig. Das heißt, wie hoch ist denn mein Aktionskreis meines Hundes heute? Wie groß ist denn sein Bedarf überhaupt? War er heute nur auf der Couch oder ist er schwimmen gewesen? Ja, und beim Schwimmen dann eventuell die Nordsee immer quer durch. Oder war er nur irgendwo in Nachbarsteich? Ja, also ich muss gucken, was ist denn tatsächlich der heutige Bedarf aktuell? Also eine gute Ration deckt eigentlich fast alles ab mit Blick auf Jod, Vitamin C, Calcium ohne Knochen, vor allem Omega-3, wenn sie gut zusammengestellt ist, so wie Sie gerade erklärt haben.
Ja, allerdings. Und der wichtigste Satz aus diesem Kapitel, nicht BARF, ist automatisch bedarfsdeckend, sondern eine gut geplante BARF-Ration. Du hast es ja im Prinzip gerade auch schon gesagt. Ja? Der Wolf frisst das ganze Beutetier, Knochen, Innereien, alles. Und wer zu Hause nur Muskelfleisch in den Napf legt, imitiert das eben nicht. Deshalb ist die Berechnung absolut kein Selbstzweck.
Genau. Und Rohfütterung ist die Methode. Ja, das ist ja nur die Methode. Und die Bedarfsdeckung ist in jedem Fall hier das Ziel. Und die fallen nicht immer automatisch zusammen. So nach dem Motto, ja, Hauptsache gutes Fleisch im Napf und dann passt das schon. Ich hatte mal jemanden in der Beratung, der hatte tatsächlich seinen mittlerweile anderthalb Jahren Golden Retriever. Der hat nichts anderes bekommen als nur Muskelfleisch im Napf.
Oh Gott.
Nichts anderes. Gar nichts. Der hat nur das bekommen. Ja. Und dann habe ich auch gefragt, ich sage, wie kommen Sie dazu? Sagt er, ja, wieso? Der Wolf hat ja auch so gelebt. Ich sage, der heutige Hund hat mit dem Wolf ja gar nichts mehr zu tun. Ja, und da muss schon ein bisschen mehr kommen. Wir haben ja Zucht, wir haben ja Zuchtfehler auch, ja. Wir haben einen Bedarf, der gedeckt werden muss. Und nur vom Fleisch allein lebt ja auch ein Wolf nicht. Der lebt ja noch von viel mehr. Der braucht ja auch was für seinen Dickdarm, ne? Solche Sachen. So, da sagt er so, nee, das ist völliger Blödsinn und hat auch weiter so gemacht. Ich hoffe, der Hund lebt noch. Aber mit den anderthalb Jahren konntest du bei dem schon sehen, ja, dass der halt zu wenig Kalzium, zu wenig Phosphor hatte, weil der hatte O-Beine. Ja, du merkst es da schon, so, ja, da passiert ja, was. Ja. Ja, in der, die Knochensubstanz.
Ja, damit hast du ein ganz wichtiges Thema auf den Punkt gebracht und auch nochmal ein Beispiel, das finde ich immer sehr schön. Mach's mal konkret, Joe. Wie können wir denn den Zuhörern helfen jetzt?
Du meinst für ein Beispiel Hund im Napf?
Zum Beispiel, das finde ich eine gute Idee. Oder was liegt bei unserem Beispiel Hund im Napf? Das können wir machen, ja?
Ja,
soll ich mal damit anfangen?
Ja, natürlich.
Ja. Okay. Fangen wir mit einem gesunden, ausgewachsenen Hund mittlerer Größe an. Ja, zum Beispiel Muskelfleisch von 2-3 Tierarten, so wie ich das gerade auch beschrieben habe, wie ich das gemacht habe. Dann kommen fleischige Knochen dazu, ein bisschen Leber und Niere, ein pflanzlicher Anteil und dazu ein pflanzliches oder tierisches Fett. Klingt solide.
Absolut. Ja, klingt nach einer soliden klassischen Ration. Nur, wenn wir das mal so durch die Berechnung schicken, wo schaut man denn da zuerst hin? Auf welche? Naja. Auf was denn? Auf die Fette?
Auf die Energie.
Vitamine?
Auf die Energie.
Die Kalorien?
Oh. Ah,
okay.
Zum Beispiel die erste Frage, passt die Menge überhaupt zum Hund, ne? Zu Gewicht und zur Aktivität? Und bevor ich über einzelne Nährstoffe spreche, es ist wichtig, dass die Gesamtmenge stimmt. Ne, ein Hund mit zu viel oder zu wenig Energie hat da ein Problem, ne, das kein Pulver lösen kann. Dann das Herzstück, da haben wir ja vorhin schon das Ganze angerissen, das Calcium-Phosphor-Verhältnis bei Erwachsenen etwa 1:1 bis 2:1 zugunsten des Calciums, ganz wichtig. Mit Knochen sieht das meist gut aus, lässt man sie weg, kippt es drastisch Richtung Phosphor. Das ist auf Dauer ein echtes Problem für den Knochenstoffwechsel.
Und dann haben wir immer noch was Spurenelemente. Ne? Das ist ja auch so ein Wort, was immer wieder kommt. Was damit?
Ja, Zink ist ein heimlicher Knackpunkt. Damit sind die Tiere oft unterversorgt, weil Muskelfleisch tatsächlich zu wenig liefert. Das zeigt sich dann aber relativ zügig an Haut und Fell. Kupfer kommt über die Leber im Wechselspiel mit Zink. Und dann unsere drei Lücken. Ja, Jod knapp ohne Alge, Vitamin D grenzwertig und Omega-3 praktisch immer zu niedrig. Und genau hier zeigen die Berechnungen schwarz auf weiß, wo ich als Halter wirklich nachsteuern muss.
Definitiv. Wie wir gerade schon sagten, ne? Omega-3 kommt immer wieder. Vor allen Dingen Omega-3 ist Entzündung, also nicht entzündungsfördernd, sondern Entzündung.
Das ist hemmt quasi.
Hemmt, ja, genau. Und das, was Omega-6 ja eigentlich dementsprechend eher fördert. Ja, also nennen wir es Kernbotschaft. Aus dem Diffusen, ich sollte wohl irgendwas ergänzen, wird auf jeden Fall damit ein klares, ich ergänze genau diese 1, 2 oder 3 Dinge, oder?
Ja, sehe ich auch so, absolut. Viele glauben, sie müssten pauschal supplementieren, quasi vorsorglich in alle Richtungen. Nur die Berechnungen zeigen aber genau, wo Bedarf besteht und wo nicht. Bei einem Hund gezielt Omega-3, saubere Jodquelle und Vitamin D im Blick behalten. K- kein Multivitamin, keine 5-Mineralmischungen. Die Leute sind oft richtig erleichtert, wenn sie sehen, dass sie nicht das halbe Regal leer kaufen müssen.
Das ist ja doch so. Du guckst ja manchmal in wirklich in so Küchen rein, ne, und bist dann erstaunt. So, so. Ja, ja. Das hier übrigens ist der Schrank für meinen Hund. Wie, wohnt er da? Nein, aber da stehen die ganzen Nährstoffkomplexe drin, die der haben muss. Und dann geht der Schrank auf und dann denkst du so, Alter, was gebt ihr denn überhaupt? Ja, der braucht das, der braucht das, der muss doch davon, der muss davon haben. Okay. Der Hund ist krank, oder? Der hat doch irgendwas, ne? Ja, deswegen braucht er das ja so. Was hältst du davon, wenn du mal den größten Teil davon weglässt?
Ja, das, also ich lache die ganze Zeit so, weil das eigentlich überall so ist. Ne? Da stehen Sachen rum, das glaubst du nicht. Und wichtig ist tatsächlich, das einmal sauber rechnen zu lassen oder es auch selbst zu rechnen. Und dann weißt du eben für lange Zeit, woran du bist. Das ist meist günstiger als der Schrank voller Präparate, den man sich sonst aus Unsicherheit tatsächlich zulegt und dann querbeet füttert, ne? Was grundsätzlich in die Hose geht.
Das geht nicht in die Hose, weil Hunde haben keine Hose.
Okay, Joe, vielen Dank für die Aufklärung. War mir nicht so ganz bewusst. Ja,
nur so am Rande, okay. Aber nehmen wir doch mal gerade genau das mal zum Beispiel. Ne? Ich hatte ja vorhin so einen Goldie genannt, so einen Golden Retriever. Ich nehme jetzt einfach mal einen Golden Retriever. Und wir gehen mal an diesem Beispiel Hund durch. Der hat so um die 30 Kilo. Mhm. So, das bedeutet, ich habe einen Erhaltungsbedarf. Und dieser Erhaltungsbedarf, den kann man relativ gut rechnen. Ja, das ist halt, nehmen wir das, also es gibt eine Formel dafür. Die kann man übrigens bei der FEDIAF sich dementsprechend schön runterladen. Erhaltungsbedarf ist gleich 95 minus 110 mal Körpergewicht hoch 0,75. Dann komme ich auf den metabolisierbaren Energiebedarf pro Tag. So, wenn ich das ausrechne, dann hat mein Hund, wenn er wenig aktiv ist, 1218 Kilokalorien am Tag. Ist er normal aktiv, liege ich bei 1410 Kilokalorien am Tag. Das ist ja schon mal sehr wichtig, das zu wissen. Habe ich jetzt aber in dem Moment, wenn ich davon ausgehe, dass ein Hund etwa 110 Kilokalorien pro Kilo Körpergewicht haben sollte, ja, dann komme ich hier auf eine FEDIAF-Mindestmenge im Protein von 45 Gramm und Fett 13,75 Gramm.
Klingt viel, ne? Im Verhältnis ist es aber gar nicht.
Und dann Linolsäure, also Omega-6 mit 3,27 Gramm, Calcium mit 1,25, Phosphor mit 1 Gramm, Kalium 1,25, Natrium 0,25 und so weiter und so fort. Ja, und dann geht es in diese verschiedenen Bereiche rein. Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer. Und wir sind immer im Milligramm-Bereich, nicht im Gramm-Bereich. Also ich sage ja schon extra, ne? Dann geht es in Selen, dann geht es in den Mikrogramm-Bereich. Ja, und Vitamin A, D, E, haben wir schon internationale Einheiten, die dort genannt werden. Also ist schon eine Wissenschaft für sich, ja, wo man so sagen muss, okay, wenn ich jetzt wirklich was tun will, muss ich ja erstmal gucken, dass ich zum Beispiel auch alle essentiellen Aminosäuren drin habe. Also Arginin, Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Cystein, Phenylalanin, Tyrosin, Threonin, Tryptophan und zum Schluss auch noch Valin.
Ich wollte gerade sagen, du musst aber Schluss, Joe, ja, genau, da kann auch noch einer folgen.
Ja, aber es ist einfach, sich mal damit auseinandersetzen. Ja, ich sehe einfach nur ein BARF-Produkt vor mir. Aber das ist ja alles das, was da drin ist und was drin sein sollte. Ja, ich habe ja nicht nur das BARF-Fleisch, ich muss ja noch Gemüse mit dazu tun. Ich muss ja noch Kohlenhydrate mit dazu packen. Ich muss was für den Dickdarm mit dazu tun, damit wir eine Milchsäure, ein Butyrat erzeugen können. So, und da sollte man sich schon wirklich mit auseinandersetzen und sagen, okay, entweder ich suche mir einen guten Lieferanten, der mir das Menü zusammen komplett errechnet, Meister BARF. Wir haben es ja in der letzten Sendung, haben wir es ja gehabt, wo dann die Astrid da noch mit dabei gewesen ist, die ja dort die Menüs auch zusammensetzt und errechnet und sagt, okay, das da ist wirklich FEDIAF-Standard, also so muss es sein, oder NRC. Und dann ist das schon etwas, wo ich sagen kann, ja, ich möchte mich ja darauf verlassen. Und diejenigen aber, die sagen so, nee, ich will es selber machen, die müssen sich dann bitte schön auch die Tabellen rausholen und würde ich sagen, okay, wenn ich das dann selbst zusammensetzen möchte, dann sage ich mir, okay, dann gucke ich mir von einem Nahrungsergänzungshersteller etwas an, gucke auf die Verpackung drauf und sage, wie viel Milligramm, Mikrogramm oder internationalen Einheiten sind denn da drin, dass ich es auch dann dementsprechend zusammensetzen kann. Also BARF ist super klasse, überhaupt gar keine Frage. Aber nochmal, immer wieder, ich wiederhole mich gerne, von 100, Rationen, die eingereicht wurden, waren 60% mit Nährstoffmängeln. Also, jetzt ist der wichtigste Teil. Denn gegen, wie ich gerade gesagt habe, Ergänzungen sind wir ja nicht. Aber wann ist Ergänzen denn dann wirklich sinnvoll, Sabine?
Ja, gehen wir mal durch drei Situationen. Erstens, wieder drei. Ja, macht ja nichts.
Ja, das freuen schon drei. Du mit deiner drei.
Okay. Also erstens, steigender Bedarf. Mhm. Nuss. Welpen bauen Knochen und Gewebe auf. Der Bedarf ist höher und enger reguliert. Zu wenig Kalzium ist da tatsächlich ein Problem. Zu viel aber auch. Mhm. Ja. Trächtige und säugende Hündinnen geben über die Milch enorm ab. Eine der höchsten Belastungen im Hundeleben. Ja. Dazu Senioren, weil sich im Alter die Verwertung ändert. Sporthunde, weil Leistung mehr Energie und Nährstoffe kostet. Und natürlich kranke Tiere.
Genau. Und bei den Hündinnen, bei den Säugenden, muss ich vorhin nochmal sagen, also trächtige und säugende Hündin, da muss man wirklich darauf achten, dass auch hier der IGA-Anteil hoch ist, mit dem die gefüttert werden, damit sie auch den IGA-Anteil, also Immunglobuline A, das ist der Bildner für die Magenschleimhaut oder für die Schleimhäute, für die Mucosa, dass der dementsprechend auch dann in der Biestmilch vorhanden ist für den Welpen. Ansonsten hat der nämlich von klein auf das Problem, dass der das nicht hat und deswegen viele Sachen gar nicht so ausbilden kann, wie er sollte. Und okay. Jetzt kommt zweitens.
Ja, zweitens ist, wenn die Ration einen Nährstoff schlicht nicht liefert, wie vorhin schon angeteasert, unsere bekannten Kandidaten, ja, Jod fast immer, Vitamin D häufig und Omega-3 praktisch auch immer. Ja. Dann Kalzium bei knochenfreier Fütterung wird ja häufig negiert. Die Leute haben ganz viel Angst, Knochen zu füttern. Ne? Einzelne Spurenelemente wie Zink und manchmal bis öfter der Fettanteil. Ne? Noch mehr, ich weise nochmal auf die eigenen Bäuchlein hin, auf die immer geklopft wird und gesagt wird, bloß fettarm den Hund füttern.
Mhm, aber trotzdem kommt der Schweinebauch auf den Grill.
Genau, aber ja nur so selten. Es ist ja nicht so oft wahr.
Genau. Knochenfreie Fütterung, muss ich nochmal sagen, ist natürlich auch etwas, wo die Leute so sagen, so ja, ich sehe das ja immer, dass dann hinterher der Kot bei dem Hund so kleine Würfel, so kleine runde Bällchen hinten rausschmeißt, die ganz weiß sind und wenn er das versucht auszukacken, tut das weh.
Boah, ja? Dann war das viel zu viel Kalzium, ja.
Genau, da war das dann viel zu viel und jeden Tag eine Beinscheibe ist dann in dem Moment auch nicht unbedingt ratsam. Ne? Das sollte man dann schon sich berechnen und sagen, so okay, was ist denn in so einer klassischen Beinscheibe überhaupt drin? Wie viel Kalzium, wie viel Phosphor, was gebe ich denn meinem Hund da gerade? Ja, dann ist dann zu viel und ein zu gut gemeint oftmals nicht unbedingt hilfreich.
Das ist im Übrigen der häufigste Grund für Haarausfall, ja, weil das die Aufnahme von Kupfer, Zink und Phosphor massiv blockiert.
Genau, es gibt
ne, immer mal Fragen und überlegen, fütter ich zu viel Knochen? Ne? Wie viel Knochen fütter ich überhaupt? Man nutzen ja ganz viele auch für die, ja, für Beschäftigung. Wenn sie nicht da sind, ne? Dass sie so Riesenknochen hinlegen, wo kaum was abgeht, aber ein bisschen halt doch. Ne? Das Kleinvieh macht auch Mist. Ne? Wenn die jeden Tag auf irgendwas beißen, bitte aufpassen. Das muss echt berechnet werden.
Also der Unterschied hier zur ersten Situation ist, ist der Hund völlig gesund, ja, dann ist das okay. Aber dann ist die Zusammenstellung oftmals, hat dann da so eine rechnerische Lücke, die wir dann noch schließen müssen.
Exakt. Und die schließe ich gezielt, nämlich genau da, wo die Zahl es sagt. Nicht mit der Gießkanne.
Noch Joe. Nicht mit der Gießkanne?
So. Ja, Joe.
Ja, hier bin ich.
Jetzt kommt der dritte Teil, nämlich die therapeutische Ergänzung oder die Ergänzungen. Mhm. Und die gebe ich nicht, weil der Hund gebarft wird, sondern weil er eine Erkrankung hat. Ja, es kommt ja ganz oft dazu, das ist ja häufig auch der Grund, warum gebarft wird. Nämlich an den Gelenken, an der Haut, am Darm, an der Leber, an den Nieren. Und das würde ich beim Trockenfutterhund mit demselben Problem ganz genauso einsetzen, okay?
Ja, aber mit einem feinen, aber entscheidenden Unterschied, oder?
Absolut. Ein riesiger sogar. Dieselbe Gelenkunterstützung würde ich beim Trockenfutterhund mit demselben Problem genauso geben.
Also verkehrt herum. Wenn jemand sagt, ich barfe und gebe deshalb ein Gelenkpräparat.
Genau das meine ich. Ne? Richtig wäre, mein Hund hat ein Gelenkthema, deshalb gebe ich zusätzlich zu einer guten Ration ganz gezielt was für die Gelenke. Die Erkrankung ist der Grund und nicht die Fütterungsmethode. Und gerade bei echten Erkrankungen, Leber, Niere, chronische Geschichten, gehört das in Absprache mit Tierärzten oder mit dem Tierarzt oder mit der Ernährungsberatung hingekriegt, also ausgerechnet, nicht nach Bauchgefühl und nicht nach Forenempfehlung. Das ist nämlich Medizin und keine Deko.
Ja, genau, gerade so Forenempfehlung ist oftmals wirklich mit auch die Hunderunden, wenn man da wiederkommt, so, ich habe das und das gehört jetzt und ich muss das füttern und so weiter.
Ja, das ist immer gut gemeint, ne?
Genau, aber das Ding ist ja, über welchen Hund reden wir da? Reden wir da gerade über einen, das von der Rasse her genauso wie über meinen Hund, ja? Das ist ja, das sollte nicht über einen Kamm geschert werden. Das ist ja auch ziemlich gefährlich. Ja, ich kann nicht etwas entgegennehmen von einer Situation eines Hundes, den ich nicht kenne. Okay, du bist jeden Tag mit denselben Hunden unterwegs. Klar, Hunderunde, man kennt sich. Ja, dann tauscht man sich natürlich aus und sagt, okay, du hast dann Chihuahua. Naja, meiner ist aber ein Rotti. Da sind schon ein paar Unterschiede drin, ne?
Ganz kleine, ja.
So, und da sollte man schon drauf achten. Wir wollen hier niemanden absprechen, dass er einen gesunden Menschenverstand hat. Aber oftmals reicht der gesunde Menschenverstand nicht aus, was die Tierbedarfsernährung angeht. Ja, also von daher müssen wir dann auch schon mal über typische Sicherheitssupplemente reden, oder?
Ja, die gibt es zuhauf. Ne, Multivitamin für alle Fälle, etwa drei Mineralmischungen gleichzeitig, die sich in Teilen überschneiden.
Rinder mit.
Genau, diverse Kräutermischungen, bei denen keiner mehr weiß, was zusammen wirkt. Ne, und der absolute Dauerbrenner, unnötig viele Öle.
Unnötig viele Öle, genau. Und das ist dann hinterher auch wirklich auch die Zusammensetzung der verschiedenen Öle. Also das ist dann, weißt du, auf der einen Seite wird gesagt, ja, fettarm. Auf der anderen Seite schütze ich dann aber da ein bisschen mehr Öl drüber, ja, und habe dann hinter das Problem, wenn man dann zu einer Blutuntersuchung geht, dass dann plötzlich festgestellt wird, so, oh, da sind aber viele Fette drin in ihrem Hund, also Marker dafür, ne?
Der ein oder andere Mensch hat das Problem auch.
Ja, genau. Also beim Öl müssen wir schon ein bisschen aufräumen, da ist so ein Mythos, ne? Viele denken, Öl ist halt gesund. Also ein Schuss von allem, nämlich Leinöl, dann das Lachsöl noch da rein, das Hanföl und das Kokosöl. Wo ist hier dann der Denkfehler?
Der entscheidende Punkt ist die Art der Fettsäuren. Ne, für den Hund zählen vor allem die Marinen, Omega-3, EPA und DHA. Und die stecken fast nur in Fisch- bzw. Lachsöl oder in Algenöl. Leinöl, ne, wird ja auch viel gelobt von den Leuten, liefert eine ganz andere Form, die der Hund in EPA und DHA umwandeln kann. Die Katze kann es gar nicht. Ja? Wer also literweise Leinöl gibt, hat kein Omega-3 abgedeckt, nur jede Menge Extrakalorien im Napf. Und das ist nicht immer gut. Ne, also nicht viele Öle, sondern das Richtige in der richtigen Menge. Eine gezielte, dosierte EPA-DHA-Quelle, nicht fünf Fläschchen nebeneinander. 10 Ausrufezeichen bitte.
Genau. Und wer da so ein bisschen Sicherheit bekommen möchte von Canina, gibt es das Marine, die Marine Fischölmischung. Da steht auch genau drauf, wie die Zusammensetzung ist. Und da hat man schon mal etwas in der Hand, wo man dann mit einem guten Gewissen, dass tatsächlich, wenn man schon mehrere Öle zusammengeben möchte, das dann dementsprechend in einem Fläschchen hat. Also von daher, das ist schon eine sehr gute Hilfe. Und warum ist mehr dann in dem Fall nicht automatisch besser? Ein bisschen zu viel schadet doch nicht, könnte man meinen, oder? Also jetzt ein bisschen zu viel Öl.
Naja, ein Trugschluss definitiv aus drei Gründen. A, die Überversorgung, ne, fettlösliche Vitamine A, D und E. Und manche Spurenelemente werden einfach im Körper gespeichert. Das schwemmt nicht aus, wie zu viel Wasser, zu viel schadet tatsächlich. Ja, es ist halt im Gegensatz zu den wasserlöslichen Vitaminen völlig anderer Schnack. Dann haben wir die Wechselwirkung. Zu viel Zink stört die Aufnahme von Kupfer. Viel Kalzium, wir haben schon angeteasert, die anderen Mineralstoffe. Ne, ich schaffe ein Ungleichgewicht von vorher, wo vorher tatsächlich überhaupt keins war. Mache das Problem also womöglich damit erst. Und unnötige Kosten produziert das ja auch. Ja, mein Merksatz ergänzt wird nicht, weil etwas gut sein könnte, sondern weil tatsächlich ein konkreter Bedarf besteht.
Und dass man mit Präparaten überhaupt übervorsorgen kann, ja, weil es ist ja irgendwo scheinbar zusammengestellt, ja, das ist für viele einfach nicht ganz klar. Ne? wie ich vorhin gesagt habe, ne, du machst die Tür vom Schrank auf und da ist wirklich viel drin und es wird hiervon gegeben, davon gegeben. Und ich kenne genauso gut auch einige Hundehalter, die halt, wenn du mal hörst, so was dem Hund dann alles gegeben wurde im Laufe von, ich sag mal, 8 Wochen, dann fragst du irgendwann so, warum hast du das noch dazugegeben? Ja, ich habe gehört, das soll gut helfen bei dem und dem und dem. Ja, aber es ist kontraproduktiv zu dem, was du da gegeben hast. Du hast da ein zu viel erzeugt. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ja, genau, das ist das. Das wusste ich überhaupt nicht. Ja, und genau da muss aber genauer hingeguckt werden.
Ja, deshalb sagen wir es ja auch so deutlich, zum Teil ja auch ein bisschen überzogen. Ne? Das ist halt einfach auch Absicht, dass ihr euch das merken könnt, denn die Nummer könnte nicht schaden, ist halt einfach zum Teil absolut gefährlich.
Definitiv. Und was jetzt zum Beispiel das Speichern von jetzt nehmen wir nur die Vitamine an, die du vorhin angesprochen hattest, ja. Vitamin A, ja, das ist die Speicherung beim Hund, die ist in der Leber sehr gut und auch sehr langfristig. Das heißt also, wenn ich da mal auch ein paar Tage weniger Vitamin A gebe, ist das überhaupt kein Problem. Ja, also es gibt Reserven, die können monatelang reichen. Ja, und eine Überversorgung durch zu viel Leber dann möglich. Das heißt, ich gebe zu viel Leber zum Beispiel und habe dann eine Vitamin-A-Überversorgung. Deswegen werden ja immer wieder auch mal Präparate zurückgerufen, weil drin steht, oh, muss unbedingt zurück, ja, weil wir haben Vitamin-A-Überversorgung in dem Produkt. Und wenn der Hund das jeden Tag bekommt, haben wir ein Problem. Genauso auch Vitamin D. Ja, die sind Leber und Fettgewebe, werden die langfristig gespeichert. Auch das ist wieder etwas, gebe ich da zu viel. Das dauert Wochen bis Monate, bis es raus ist. Das ist also eine Überdosierung besonders problematisch in dem Fall. Oder wie ein Vitamin E. Ja, hängt hauptsächlich im Fettgewebe und der Leber. Und auch dort haben wir Wochen bis Monate Speicherung. Also das heißt, dieses so, ich muss jeden Tag wirklich aufs Mikrogramm genau etwas vitaminisieren oder sowas, ja, oder dazugeben, ist oftmals ein Mythos. Ja, Vitamin K, ja, da haben wir nur begrenzte Vorräte. Da muss wirklich regelmäßig etwas dazu getan werden. Und Vitamin 12 zum Beispiel, Vitamin B12, ja, da haben wir ganz einfach das in der Leber auch gespeichert. Aber wir haben ganz oft ein Mangel, wenn zum Beispiel eine Dysbiose vorliegt, ja, dann haben wir Folsäuremangel und wir haben auch Vitamin B12-Mangel. Ja, und das ist auch immer wieder etwas, wo man sehen kann, so, oh, funktioniert die Leber wirklich richtig, ja, und dann kann da was passieren. So, und dann haben wir Vitamin B1, B2, Niacin, B5, das sind auch nur kleine bis mäßige Vorratsspeicher. Die müssen regelmäßig gegeben werden. Genauso auch Vitamin C. Ja, das kann der Hund eigentlich normalerweise selbst bilden. Aber
für eine Alte ist nicht so gut, ne?
Nee, dann nicht. Ne? Und da sollte man wirklich darauf achten, dass man das Vitamin C zum Beispiel durch Hagebutte, ist ja ein sehr hoher Vitamin C-Gehalt. Okay, drehen wir es doch mal rum. Welche Ergänzungen sind häufig, nicht immer, aber häufig sinnvoll?
Also, was sich in der Praxis bewährt hat, an unseren Lücken entlang mit konkreten Produktbeispielen, damit es tatsächlich jetzt greifbar wird. Nummer 1 ist und bleibt Omega-3, also EPA und DHA. Fast bei jeder Fleischration ist das ein Thema, auch für uns Menschen. Dafür ein gutes Lachsöl von Canina oder Algenöl als pflanzliche Alternative. Zweitens Vitamin D, falls nötig über Dorschlebertran von Canina, aber bitte dosiert. Ne, weil der auch Vitamin A liefert und wir sonst schnell in eine Überversorgung kommen. Der ist im Übrigen total klasse, weil er auch nicht so riecht. Der ist top. Kann man nutzen, ohne dass einem schlecht wird. Drittens, Jod über Seealge bei Canina als Seealgenmehl in kleinen Mengen. Bei Jod machen sowohl zu wenig als auch zu viel Probleme, gerade für die Schilddrüse. Das heißt, das muss genau berechnet werden.
Und Calcium?
Ja, bei knochenfreier Fütterung bitte Pflicht über Knochenmehl von Canina oder Eierschalenmehl und Algenkalk ist auch eine gute Alternative zum Knochen. Sonst hast du einfach eine massive Lücke bei einem der wichtigsten Mineralstoffe und das ist doof, ja, definitiv. Dazu zwei Sonderfälle, Vitamin E haben wir gerade schon lange gehabt, ein Detail, das viele nicht auf dem Schirm haben. Wer die Omega-3-Zufuhr deutlich anhebt, erhöht gleichzeitig den Vitamin-E-Bedarf. Ne, denn Vitamin E schützt die empfindlichen Fettsäuren im Körper vor der Oxidation. Ne, und Fettpulver, wenn die Ration insgesamt zu mager ist. Aber das ist der Sonderfall, nicht der Standard.
Genau, wichtig ist einfach, das hier, was wir euch sagen, ist kein Einkaufszettel. Also nach dem Motto, das haben aber hier Sabine und Joe gesagt. Ne? Das ist kein Einkaufszettel, sondern einfach nur ein Bewusstmachen von, beschäftigt euch bitte mit der Materie.
Ja, das ist auch total cool, dass du das nochmal ansprichst. Ja, das ist mir extremst wichtig. Ausdrücklich keine Standardliste für jeden Hund. Was relevant ist, hängt definitiv allein von der Rationsberechnung und den individuellen Bedürfnissen ab. Bei einem sind es Omega-3 und Jod zum Beispiel, beim anderen kommt Calcium dazu, weil eben keine Knochen gefüttert werden. Und beim dritten reicht fast alles aus der Ration selbst heraus.
Also die Berechnung sagt dir, was du von der Liste überhaupt auf deinen Zettel schreiben solltest, ja? Wenn du absolut, jetzt lostigerst genau. Und sagst, okay, ich gucke entweder in Geschäften oder ich gucke online nach, dass du wirklich da liegen hast, okay, was habe ich denn? Was habe ich für einen Hund? Was habe ich für einen Bedarf? Wie viel brauche ich tatsächlich? Und dass man da einmal da wirklich sagt, so Haken hinter, Haken hinter, Haken hinter, Haken hinter, da sind drei Fragezeichen, ich rufe mal eben beim Hersteller an. Oder bei dem Händler, ne? Und frage.
Genau. Ja. Absolut, ne? Wir geben einfach die Liste und die Auswahl an Werkzeugen hier kund. Und welche du davon in die Hand nimmst, entscheidet eben die Ration. Nicht die Werbung und nicht die Nachbarn und nicht die Foren. Bitte.
Genau. Bevor wir jetzt zum Ende der Sendung kommen, kommen nochmal die typischen Denkfehler. Kompakt zusammengefasst, oder? Ich sage den Fehler, liebe Sabine.
Mensch, hast du es wieder gut.
Genau. Und du sagst, warum dieser nicht stimmt. Also, Nummer eins. Ich supplementiere einfach alles. Dann bin ich auf der sicheren Seite.
Falsch. Dann bist du gar nicht auf der sicheren Seite. Du riskierst Überversorgung, ungünstige Wechselwirkung und du wirfst Geld aus dem Fenster, Joe. Alles ist keine Strategie, sondern das Gegenteil davon.
Okay. Nummer due. Natürliche Zutaten enthalten doch automatisch alles, oder?
Jetzt darfst du wieder Mörb sagen, denn auch das ist falsch. Natürlich heißt nicht vollständig. Muskelfleisch ist natürlich und trotzdem fehlen Calcium, Jod und Omega-3 in ausreichender Menge. Vollständigkeit entsteht eben durch die richtige Kombi und nicht durch das Etikett. Natürlich.
Okay. Jetzt kommt Nummer 3. Aber in meiner Facebook-Gruppe wurde das wirklich empfohlen. Das passt schon. Ist ja derselbe Hund.
Genau, einer der riskantesten. Also nochmal Mörb. Du bist der Mörb, genau. Mhm. Diese Empfehlung ist für einen ganz anderen Hund gedacht. Eine andere Rasse unter Umständen, ganz anders alt, also älter, jünger. Andere Ration, andere Vorgeschichte. Ernährung ist immer individuell. Und eine pauschale Empfehlung passt nicht pauschal auf jeden Hund. Bei uns ist das nicht anders. Ja, ich kann im Urlaub 7 Kilo zunehmen, mal kurz in 14 Tagen. Andere werden dünner, weil sie jeden Tag schwimmen gehen.
Und viertens, mehr Supplemente bedeuten auf jeden Fall eine bessere Versorgung. Ha!
Schlicht falsch. Bessere Versorgung heißt die richtige Versorgung, nicht die größte Menge. Ein Hund mit sauberer Ration und 2 gezielten Ergänzungen ist besser versorgt als einer mit 10 Präparaten, die sich schlicht ins Gehege kommen könnten.
Ja, das kann nämlich genauso ausgehen, wenn sich 2 Hunde ins Gehege kommen. Nein, okay. Fassen wir doch einfach die wichtigsten Erkenntnisse zusammen. Also nochmal, weil wir das schön gemacht haben über die ganze Sendung mit erstens, zweitens, drittens, was hältst du davon?
Also erstens, eine gut geplante BARF-Ration deckt bereits den Großteil des Bedarfs. Steht die Basis, passende Fleischsorten, richtige Innereien, Calcium über Knochen oder Ersatz, gute Fette, steht das Fundament. Und wer sich das nicht selbst zutraut, nimmt fertige, durchgerechnete Komplettrationen, etwa im Meister-BARF-Bereich. Ja, das nimmt die Rechnerei ab, die Basis stimmt trotzdem.
Mhm. Zweitens, Ergänzungen sind kein Selbstzweck. Nee. Würde ich mal sagen. Ne? Das ist.
Nee.
Nee, okay, erzähl du.
Also, kein Bedarf, keine Ergänzung. Ganz einfach. Der Schrank voller Präparate ist kein Zeichen von guter Fütterung. Ne, manchmal das Gegenteil. Gute Fütterung ist gezielt und nicht üppig.
Und drittens, eine gute Rationsberechnung zeigt doch, was wirklich fehlt und was schon ausreichend da ist. Oder? Das war doch jetzt richtig.
Das ist der Schlüssel. Sie macht aus, ich sollte wohl irgendwas geben, ein klares. Ich gebe genau das. Und den Rest spare ich mir. Erst die Basis, ganz gezielt, und dann ergänzen.
Und damit an euch, liebe Zuhörer, wie sieht eure BAF-Ration aus? Was ist das, was bei euch in den Napf kommt? Ergänzt ihr gezielt nach Berechnung oder eher nach dem Motto, lieber etwas mehr, sicher ist sicher? Das interessiert uns, deswegen brauchen wir von euch auf jeden Fall eine E-Mail an podcast@napfgespräche.de mit AE oder Ä, beides kommt an.
Schreibt uns gerne eure Erfahrungen, ganz ehrlich, ja, kein Urteil von uns, auch wenn der Supplementschrank gerade übervoll ist. Und wenn ihr unsicher seid, lasst eure Rationen einmal durchrechnen, ja, das ist der entspannendste Weg zum gesunden Napf und natürlich damit auch zum gesunden Tier.
Genau, also wir warten auf euch. Auch wenn euer Hund eine Erkrankung zum Beispiel hat und ihr barft, auch das ist für uns interessant. Also von daher, her damit, ja. Vielleicht nehmen wir euch ganz einfach auch in die nächste Sendung mit rein. Also, wenn ihr unbedingt mal mit dabei sein möchtet, immer her damit. Das war's dann für heute, ne, bei den Napfgesprächen. Bleibt schön neugierig, bleibt schön kritisch, ja, und füttert mit Kopf, mit Hirn und mit Herz. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.
Napfgespräche.